Freunde! Herzlich willkommen zu Pressinggeflüster, dem Bundesliga-Podcast mit dem einzig wahren Frank, aka Erdbeer. Was ist, was war, Spieltags, Gespräche und natürlich...
Willkommen bei Pressinggeflüster, Frank hier am Mikrofon. Und wenn ihr euch dachtet, die Saison würde langsam in den Trott verfallen, dann hat euch der vierte Spieltag eines Besseren belehrt. 36 Tore, historische Hattricks, Elfmeterhelden, Trainerdebüts, Dramatik bis zur letzten Sekunde. Das war kein gewöhnlicher Spieltag, das war ein Statement. Ein Wochenende, an dem die Liga im Schnitt 4 Tore pro Spiel lieferte und damit ein klares Bekenntnis zum Offensivspektakel abgab. Von München bis Hamburg und von Frankfurt bis Leverkusen, die Liga hat wie immer gebebt und wir sind hier, um jedes Beben zu analysieren. Also ich versuch's zumindest. Ja, wir sprechen über Harry Kane, der in Sinsheim seine eigene Show abzog und die Bayern zu einem historischen Siegchance. Wir zerlegen das 7-Tore-Spektakel in Frankfurt, bei dem ein Schotte namens Oliver Burke Bundesliga-Geschichte schrieb. Heißt er eigentlich Oliver Burke oder heißt er Burke? Also wenn er Schotte ist, hätte ich gesagt, könnte er ja Burke heißen, aber ich glaube, er heißt Oliver Burke. Verbessert mich bitte, wenn ich da falsch liege. Ja, und sein Trainer, die Nerven verloren hat, dazu kommen wir auch gleich. Und natürlich hören wir den Einschlag von Karim Adeyemis Rakete, immer noch, die Dortmund zum Sieg donnerte. Also bleibt dran, das wird einfach furios. Fangen wir doch an mit dem Freitagabend-Flutlichtspiel Stuttgart gegen St. Pauli. Also es ging los am Freitag in Stuttgart, wo der VfB den bis dahin ungeschlagenen Aufsteiger St. Pauli empfing. Und für die Schwaben war es nach dem durchwachsenen Saisonstart bereits ein richtungsweisendes Spiel. Und sie haben geliefert. Ein verdienter 2:0 Heimsieg, der sich wie ein echter Befreiungsschlag anfühlte. Und im Mittelpunkt stand ein Mann, der oft in der Kritik stand, das war nämlich Ermedin Demirovic. Trainer Sebastian Hoeneß traf eine mutige Entscheidung, ließ Kapitän Atakan Karasor auf der Bank und gab dann Demirovic die Binde. Und diese Verantwortung schien den Stürmer zu beflügeln. Er war der absolute Dreh- und Angelpunkt des Stuttgarter Spiels. Zwar wurden ihm früh 2 Tore wegen Abseits aberkannt, was seine ständige Torgefahr unterstreicht, doch er ließ sich nicht beirren. In der 43. Minute tanzte er sich durch die Pauli-Abwehr und lupfte den Ball genial zur 1:0-Führung ins Netz. Ein Tor mit einer geringen Wahrscheinlichkeit von nur, ich glaube 9% waren es, was die Klasse der Aktion unterstreicht. Und kurz nach der Pause legte er dann mustergültig für Bilal El Kanus auf, der mit seinem allerersten Bundesliga-Tor zum 2:0 Endstand traf. Also eine Kapitänsleistung wie aus dem Lehrbuch und ein Meisterstück im Bereich Menschenführung von Hoeneß. Das war wirklich ein gigantisches Spiel. Wenn man mich dann mal fragen würde, würde ich sagen, ja, Stuttgart hat's gemacht. Und dann gehen wir doch gleich mal weiter. Also ich möchte noch sagen, für Stuttgart hätte es sogar noch früher klar sein können. Doch Angelo Stiller scheiterte in der 25. Minute mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Nikola Vasilic. Weil der war, dieser Vasilic, der ist ein Phänomen. Der hat nun 6 von 7 Strafstößen in der Bundesliga gehalten. Eine historisch gute Quote. Doch selbst das konnte den VfB an diesem Abend nicht stoppen. Also ich muss sagen, es ist schon eine Wahnsinnsleistung, wenn man sich das überlegt. Heißt er eigentlich Vasil oder heißt er Vasilj? Weil man schreibt den ja V-A-S-I-L-J. Ihr da draußen wisst das eh. Ich spreche immer alles falsch aus. Aber ich würde ihn jetzt Vasilic nennen. Ja, St. Pauli dahin gesiegt, wollte ich gerade sagen. Also St. Pauli hingegen erlebte die erste Saisonniederlage. In der ersten Halbzeit brachten die Kiezkicker keinen einzigen Torschuss zustande und wachten erst nach dem 0:2 auf, als Luis Oppi noch die Latte traf. Am Ende war es zu wenig, um den dominanten Stuttgartern gefährlich zu werden. Also ein wichtiger Sieg für den VfB, der damit ins Mittelfeld der Tabelle klettert. Ja, und der Samstagnachmittags, der hat es dann in sich gehabt. 4 Spiele, und jetzt müsst ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lassen, 20 Tore, also mehr Spektakel geht kaum. Im Fokus ein Rekordmeister, der unaufhaltsam scheint und eine Mannschaft, die selbst in Unterzahl zur Machtdemonstration ansetzt. Ja, fangen wir an mit Hoffenheim gegen die Bayern. Ich meine, ihr habt es alle mitbekommen, der Rekordmeister rollt unaufhaltsam. Wenn wir in Sinsheim anfangen, wo die Bayern gastierten, das zur Wiesenzeit, Wahnsinn, oder? Ja, man will halt, dass die Spieler wahrscheinlich nicht zu viel trinken. Aber ich denke, da sind die eh noch hingegangen. Und was soll man sagen? Die Harry Kane Show geht weiter. Ne? Der Rekordmeister gewinnt auch in der Höhe verdient mit 4:1 und legt den besten Saisonstart der Bundesliga-Geschichte hin. Ich dachte, es wäre schon mal besser gewesen, ist es aber nicht. 4 Spiele, 4 Siege, 12 Punkte und eine Tordifferenz von plus 15, also bei 18:3 Toren. Das ist eine Bestmarke, die den eigenen Rekord aus dem Vorjahr übertrifft. Also Kompany scheint alles richtig zu machen. Und dabei rotierte auch der Trainer Vincent Kompany nach dem Champions-League-Spiel unter der Woche kräftig und schonte Stars wie Kimmich und Olise zu Beginn. Doch die Dominanz, die litt darunter überhaupt nicht. Und das zeigt die unglaubliche Tiefe und auch die Stärke des Systems, das Kompany bei den Bayern etabliert hat. Selbst eine B-Elf der Bayern ist für die meisten Bundesligisten ja eine bis sogar 2 Nummern zu groß. Ich möchte mich da nicht so weit zum Fenster hinauslehnen, aber es scheint wirklich so zu sein. Und dabei hätte das Spiel eine ganz andere Wendung nehmen können. Hoffenheim für mich hat die erste Halbzeit besser gespielt als die Bayern. Die haben mutig begonnen. In der 13. Minute traf der Fisnik Aslani nach einem seltenen Fehler von Manuel Neuer nur den Pfosten. Das war der Weckruf für die Bayern und für Harry Kane natürlich. Und kurz vor der Pause traf er eiskalt zum 1:0, die 44. war das. Und direkt nach Wiederanpfiff erhöhte er per Handelfmeter auf 2:0. Es war in der 48. Und dann in der 77. machte er mit einem weiteren verwandelten Strafstoß seinen Hattrick perfekt. Und habt ihr gewusst, dass ein Hattrick in Deutschland nicht das gleiche ist wie in England? Weil in England ist es so, du schießt 3 Tore hintereinander, bam, Hattrick. In Deutschland ist es so, eigentlich zählt der Hattrick nur, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wenn du in einer Halbzeit 3 hintereinander machst. Wenn du in der ersten 1 machst und in der zweiten 2, ist es eigentlich kein Hattrick. Aber ja, ich sehe das eher wie die Engländer. 3 Tore geschossen, Hattrick, bam, fertig. Aber es ist schon krass, ne, wenn man sich überlegt, dass der 8 Saisontore hat, der Engländer, nun auf seinem Konto. Das ist nicht nur der Torjäger, er ist das Herz und die Seele dieser Mannschaft. Der Ehrentreffer von Wladimir Kufal in der 82. Das 4:1 durch Serge Gnabry dann in der Nachspielzeit war, glaube ich, in der 99. Das waren echt nur noch Ergebniskosmetik nachher. Die Botschaft an die Liga ist klar. Die Bayern sind auch in dieser Saison das Maß aller Dinge. Und ich glaube kaum, dass es irgendjemanden gibt, der die Bayern stoppen kann. Ich glaube auch nicht, dass es Dortmund sein wird. Aber zu Dortmund komme ich dann gleich. Vielleicht sogar Mainz. Nein. Aber kommen wir zu einem der unglaublichsten Spiele von diesem Wochenende. Mainz 05. Die reiste als Team mit nur einem Punkt nach Augsburg. Ein einziger Punkt. Und lieferte eine Leistung ab, die mich selber sprachlos gemacht hat. Ein 4:1 Auswärtssieg, der erste der Saison und das, obwohl sie fast eine Halbzeit lang in Unterzahl gespielt haben. Also wirklich weniger. Der Mann des Spiels war zweifellos der Japaner Kaisho Sano, der in der 14. Minute, also er schnappte sich im Mittelfeld den Ball, marschierte los und traf mit einem wunderbaren Distanzschuss zum 1:0. In der 60. Minute, als Mainz bereits nur noch zu 10 war, sprintete er über das ganze Feld und legte uneigennützig für Paul Nebel quer, der nur noch zum 3:0 einschieben musste. Also eine Weltklasse-Leistung des Mittelfeldmotors, der übrigens auch die Liga in der Gesamtlaufdistanz anführt, also wenn man nur mal so von Statistiken redet. Ja, und der Knackpunkt, der keiner war, Dominik Kohr, ausgerechnet ein Ex-Augsburger, traf zum 2:0, das war in der 26., flog aber in der 53. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Was normalerweise der Wendepunkt für das Heimteam ist, wurde hier zum Startschuss für die Mainzer Gala. Also in Unterzahl erzielten sie durch Nebel in der 60. und Armindo Sieb in der 69. zwei weitere Tore. Und das ist ein Beleg für eine herausragende taktische Disziplin und eine Mentalität, die ihresgleichen sucht. Also Trainer Bo Henriksen, der hat seiner Mannschaft ein Kontersystem eingeimpft, das in dem Moment, als Augsburg aufmachen musste, wahnsinnig perfekt funktioniert hat. Und für Augsburg und Trainer Sandro Wagner ist dieses Ergebnis natürlich eine böse Klatsche. Die Defensive war ein Trümmerhaufen und selbst 4 Wechsel zur Halbzeit brachten keine Besserung. Also der späte Ehrentreffer von Samuel Esende in der 83. konnte dann die desaströse Vorstellung nicht kaschieren. Also der Druck auf Wagner wächst. Ich bin mal gespannt, ob er, wenn dann Augsburg das nächste Mal verliert, noch Trainer ist. Aber ja, Bremen, genauso eine Überraschungspackung. Im Weserstadion, ja, traf Bremen auf Freiburg. Da könnte man denken, hey, nach letzter Woche, super easy, die machen die Freiburger weg. Ha, hast du geglaubt, ne? Beide Teams hatten am letzten Spieltag ihren ersten Saisonsieg gefeiert und wollten natürlich nachlegen. Aber am Ende war es eine klare Angelegenheit für die Gäste aus dem Breisgau, die sich souverän mit 3:0 durchgesetzt haben. Also die Tore für Freiburg erzielten Vincenzo Grifo per Handelfmeter in der 33. Junior Adamu nach schöner Kombination in der 54. Und da gab es ein Eigentor von Karim Koulibaly. Der besorgte dann den Endstand in der 75. Doch die Geschichte des Spiels schrieb ein anderer. Freiburgs Torhüter Noah Atubolu, merkt euch den Namen, der wird die Saison noch wichtig sein, denke ich. Also beim Stand von 2:0 bekam Bremen in der 59. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Romano Schmidt trat an, doch Atubolu parierte. Es war seine 5. Elfmeterparade in Serie in der Bundesliga, also ein neuer historischer Rekord. Ein Torhüter, der eine solche Serie vorweisen kann, wird zur psychologischen Waffe. Also jeder Schütze, der künftig gegen ihn antritt, hat diesen Rekord im Hinterkopf und das ist ein unschätzbarer Vorteil für Freiburg. Und für Werder Bremen war es nach dem furiosen 4:0 in Gladbach ein herber Dämpfer. Der strittige oder die strittige Elfmeterentscheidung zum 0:1 schien der Mannschaft den Stecker gezogen zu haben. Auch die Einwechslung von Star-Neuzugang Victor Boniface brachte keine Wende. Im Gegenteil, Fans kritisierten im Anschluss die Körpersprache des Stürmers. Eine enttäuschende Heimvorstellung der Bremer. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ja, und Hamburg, was haben die gemacht gegen Heidenheim? Ich sag's euch, das war ein historischer Sieg im Volkspark. Ja, da gab's dieses Kellerduell. Der HSV mit nur einem Punkt und 0 Toren in die Saison gestartet, empfing das punktlose Schlusslicht aus Heidenheim und am Ende gab's im Volksparkstadion einen riesigen Aufschrei der Erleichterung. Der HSV gewinnt mit 2:1, feiert den ersten Sieg und die ersten Tore seit der Bundesliga-Rückkehr. War das 2018, wollte ich gerade sagen. Ich habe gar keine Ahnung, wann das war, aber es ist schon ewig, gefühlt ewig her. Also nach 270 quälenden Minuten ohne Torerfolg war es in der 42. Minute soweit. Abwehrtalent Luka Vuskovic traf zum 1:0 und beendete eine über 7 Jahre andauernde Torflaute des HSV in der ersten Liga. Ein historischer Moment. Ryan Philippe legte in der 59. Minute das 2:0 nach. Also echt, ja, der Sieg war alles andere als souverän, wenn man davon sprechen kann. Also man muss es sagen, Heidenheim hatte vor allem in der ersten Halbzeit mehrere hochkarätige Chancen, scheiterte aber immer wieder am überragenden HSV-Keeper Daniel Heuer-Fernandes. Die Expected Goals von 2,75 für Hamburg und 2,58 für Heidenheim zeigten, wie eng das Spiel wirklich war. Der späte Anschlusstreffer von Adam Kölle in der 93. kam aber dann für die Gäste zu spät. Für den HSV sind es 3 goldene Punkte für die Moral. Und für Heidenheim hingegen, ja, da wird die Lage immer düsterer. Als einziges Team der Liga stehen sie nach 4 Spielen mit 0 Punkten da und zementieren die letzten oder den letzten Tabellenplatz. Ich wollte sagen, die rote Laterne. Aber das Topspiel am Samstagabend war dann Leipzig gegen Köln. Das versprach Spannung hoch, also wirklich allererste Sahne. Leipzig im Aufwind nach 2 Siegen gegen den noch ungeschlagenen FC Köln und Leipzig untermauerte seine starke Form mit einem verdienten 3:1 Heimsieger. Das Spiel wurde bereits in einer furiosen ersten Halbzeit entschieden. Leipzig legte los wie die Feuerwehr und der 18-jährige Hassan Quadraogo, der krönte sein Startelf-Debüt mit dem Führungstreffer in der 13. Minute. Köln zeigte sich dann unbeeindruckt, kam durch Jan Thielmann zum verdienten Ausgleich, 23. Minute rum, doch kurz vor der Pause schlug Leipzig doppelt zu. Erst staubte Romulo zum 2:1 ab in der 44. und dann zirkelte Kapitän David Raum einen direkten Freistoß zum 3:1 ins Netz. Das war in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, ich glaube es war die 49. oder so, und das war dann der Genickbruch für die Kölner. Und in der zweiten Halbzeit verwaltete Leipzig den Vorsprung so souverän und ließ nichts mehr anbrennen. Also für die Sache, für die Sachsen muss es heißen, ist es der 3. Sieg in Folge. Und nach der 0:6 Klatsche zum Saisonauftakt gegen die Bayern haben die sich wirklich eindrucksvoll gefangen und zeigen, dass sie unter dem neuen Trainer Ole Werner ihre Identität finden und ein klarer Anwärter auf die Champions-League-Plätze sind. Für Köln war es die erste Saisonniederlage, doch als Aufsteiger liegen sie weiterhin voll im Soll, meiner Meinung nach. Ein emotionaler Nebenaspekt war hier, dass Timo Werner erstmals nach seiner Rückkehr wieder im Kader stand und er wurde von den Leipziger Fans herzlich empfangen, auch wenn er nicht zum Einsatz gekommen ist. Ja, und der dramatische Sonntag, habt ihr ihn noch in Erinnerung? Wer dachte, der Samstag sei nicht zu toppen, der wurde am Sonntag eines Besseren belehrt. Es gab 2 Spiele am späten Nachmittag und am Abend, die es dann in sich hatten, mit einem wahren Torfestival und einem Geniestreich, würde ich mal sagen. Das Spiel in Frankfurt, das war schlichtweg Wahnsinn. Eine 4:3 Auswärtssieg für Union Berlin in einer Partie, die alles gehabt hat. Tore, Dramatik, eine furiose Aufholjagd und einen Platzverweis für einen Trainer. Also der Held des Tages war ein Schotte. Ich habe es ja schon mal gesagt, Oliver Burke, der erzielte nämlich einen lupenreinen Hattrick in der 32., 53. und 56. Minute und der wurde damit auch zum ersten schottischen Spieler überhaupt, dem das in der Bundesliga gelang. Ja, also er war wirklich der erste Schotte, dem das gelungen ist. Bemerkenswert dabei, alle 3 Tore wurden von ihm, von seinem Sturmpartner Andrej Ilic aufgelegt. Also ein Duo, das an diesem Tag wirklich perfekt harmonisiert hat. Also hätten die einen Song geschrieben zusammen, wäre der in den Charts Nummer 1 gewesen. Naja, Union führte nach einem frühen Tor von Elias Ansah und dem Burke Hattrick bereits mit 4:1 und schien der sichere Sieger zu sein. Doch, wer Frankfurt kennt, weiß, ja, vielleicht werden die noch beflügelt vom 5:1-Sieg in der Champions League unter der Woche. Die starten eine Aufholjagd, die war wirklich unglaublich. Tore von Can Uzun in der 80. und Jonathan Burkhardt per Elfmeter in der 87. Die brachten die Eintracht auf 3:4 heran und versetzten das Stadion in einen Rausch. Die Emotionen kochten dann über. Union-Trainer Steffen Baumgart, der regte sich so sehr über eine Elfmeterentscheidung auf, oder über die Elfmeterentscheidung, muss man ja sagen, dass er in der 89. Minute die rote Karte sah. TV-Bilder legten dann auch noch nahe, dass er den Mittelfinger zeigte und einen Pappbecher weg kickte. Ich weiß noch nicht mal wirklich, ob das ein Pappbecher war oder diese Zeitungsteile, diese Schnipsel, die wegen dem Jubiläum da geschmissen worden sind. Ja, ich glaube 100 Jahre Waldstadion oder so war das. Naja, jedenfalls pure Emotion an der Seitenlinie. Und am Ende rettete Union den Sieg über die Zeit. Also ein Sieg, der kein Zufall war, sondern wie Baumgart später sagte, das Ergebnis eines perfekt aufgegangenen Matchplans. Frankfurt den Ball überlassen und eiskalt kontern und für die Eintracht hingegen ein Dämpfer. Wirklich herb und eine Lektion in defensiver Anfälligkeit. Ich glaube, ich rede ein bisschen zu schnell heute. Wenn ich das tue, tut es mir leid und dann sagt mir doch einfach bitte Bescheid. Jetzt kommen wir zu Leverkusen. Die haben gegen Gladbach gespielt. Wenn man überlegt, es war Polanski-Debüt mit, ja, ich würde mal sagen, Last-Minute-Jubel, oder? Das war das zweite Sonntagsspiel. Das stand ganz im Zeichen der Trainer. Bei Leverkusen Kasper Jüllmann zum dritten Mal auf der Bank. Bei Gladbach feierte Interimscoach Eugen Polanski sein Debüt nach der Entlassung von Gerardo Seoane. Und Polanski gelang ein Einstand nach Maß. Also Leverkusen, die dominierten das Spiel über weite Strecken, hatten über 60% Ballbesitz und ja, taten sich aber extrem schwer, gegen eine disziplinierte und kampfstarke Gladbacher Mannschaft Chancen zu kreieren. Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe Malik Tillmann die Werkself mit 1:0 in Führung brachte. Der Treffer, ich würde sagen, da dachte ich schon so, yay, es ist vorbei und mein Tipp war 1:0. Und ich so, ja, gleich vorbei, 88. Minute oder so, habe ich nochmal geguckt, habe dann weiter gekocht in der Küche und dann auf einmal komme ich zurück, steht es 1:1. Ich so, hä, was ist passiert? Aber Gladbach, wie gesagt, die haben nicht aufgegeben und Polanski hat seiner Mannschaft neues Leben und vor allem defensive Stabilität und Kampfgeist eingehaucht. Wenn man sich überlegt, in der zweiten Minute der Nachspielzeit sind sie dann belohnt worden nach einer Ecke, ist es Haris Tabakovic am höchsten gesprungen und eingeköpft zum 1:1. Da war der Ausgleich da. Es war das erste Saisontor für die Fohlen überhaupt. Ein Punkt, der sich für Gladbach wie ein Sieg angefühlt hat und Polanski starke Argumente für eine Weiterbeschäftigung liefert. Man wird sehen, was passiert. Der klassische neue Trainereffekt war hier deutlich zu spüren und ja, für Leverkusen ein ärgerlicher Punktverlust im eigenen Stadion. Ja, ich fände es auch besser, wenn es 1:0 geblieben wäre, aber hat nicht sollen sein. Aber den Spieltag, den habe ich trotzdem gewonnen, was die Tipps angeht. Ich muss sagen, ich habe den Spieltag nicht gewonnen. Wir hatten alle sehr ähnliche Punktzahlen. Ich hatte einen weniger, aber bin momentan führender. Aber das ändert sich immer ziemlich schnell. Ja, und dann hatten wir noch Dortmund gegen Wolfsburg. Das war Adeyemis Geniestreich. Ja, das war nämlich der Abschluss des Spieltages, das Duell zwischen Dortmund und Wolfsburg. Und es war ein Spiel, das durch einen einzigen Moment purer Genialität entschieden wurde. Der BVB hat wirklich knapp gewonnen, aber verdient mit 1:0 und bleibt damit an den Bayern dran. Der eine Moment, da gehörte Karim Adeyemi. In der 20. Minute fasste der sich ein Herz aus über 24 Metern und jagte den Ball mit einer Geschwindigkeit von, man hat es gemessen, 125,82 Kilometer unhaltbar ins Netz. Also ein absolutes Traumtor, das den ausverkauften Signal Iduna Park zum Beben brachte. Und ja, ansonsten war es ein enges, umkämpftes Spiel. Hätte auch anders ausgehen können. Wolfsburg hatte aber viel Pech, als Konstantinos Kouliakis in der 58. Minute mit einem Kopfball nur die Unterkante der Latte traf und der Ball auf die Linie sprang. Und man hat es dann gesehen im Nachhinein. Es war Millimeter, die gefehlt haben zum Ausgleich. Man hat noch so Screenshots gesehen und hin und her. Da denkst du so, ja, der Ball ist doch, der ist hinter der Linie. Aber nein, er hat sie berührt. Und wenn der Ball die Linie berührt, ist es kein Tor. Und ich habe mir gedacht, Leute, wollt ihr mich verarschen? Entschuldigung, wenn ich das jetzt so gesagt, aber das kannst du, das geht nicht, das ist fast wie Wembley. Aber gut, ich meine, man hat die Regeln nicht umsonst gemacht. Ist der Ball mit dem, ja, berührt der Ball einfach mal die Linie und ist es nur ein Hauch von, dann ist es kein Tor. Ich habe mich eigentlich fast schon drüber aufgeregt. Aber ja, es ist einfach schade. Aber wie gesagt, Dortmund kontrollierte das Spiel ohne zu glänzen. Star-Stürmer Guirassy blieb über 90 Minuten ohne einzigen Torschuss. Das zeigt, während die Bayern ihre Gegner systematisch zerlegen, verlässt sich der BVB in engen Spielen oft auf die individuelle Klasse einzelner Spieler. Und das reicht aktuell für Platz 2, aber ob es für den Titel bzw. für den Titelkampf reicht, das wird sich zeigen müssen. Positive Nachrichten für den BVB gab es aber auch. Es ist nämlich Nationalspieler Nico Schlotterbeck, der nach seiner langen Verletzungspause sein Comeback gefeiert hat. Und der hat die Abwehr stabilisiert und er war wahnsinnig aktiv. Man hat ihn immer mal gesehen. Du hast immer nur bei den Kommentatoren gehört, oh, Schlotterbeck, Schlotterbeck, Schlotterbeck. Und ich dachte mir, ja, wenn er jetzt noch ein Tor machen würde, wäre es geil. Aber ja, aber schön war es. Ich fand es Nico Schlotterbeck, der ist ein guter Mann und er hat das getan, was er tun muss. Und er war sehr aktiv, hat mir sehr gut gefallen. Und Adeyemi wurde nach dem Spiel von Medien und Schiedsrichter für eine herausragende Fairplay-Aktion gelobt. Auch das hat mir sehr gut gefallen. Ja, werfen wir mal einen Blick auf die Tabelle nach diesem turbulenten Spieltag. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wie ich das hier nachvollziehen kann, weil ich habe mir die Tabelle anders notiert. Ich sage es euch mal jetzt, wie es ist. Die Bayern sind auf 1, logischerweise 18-3 mit 15. Dann kommen die Dortmunder ganz klar, aber es ist halt schon krass. Der BVB, der als einziges Team neben den Münchern ungeschlagen bleibt und mit 10 Punkten der erste Verfolger ist. Das ist schon ziemlich krass. Dann lasst uns mal ganz kurz noch zu den Leipzigern kommen. Die haben sich nach dem Fehlstart eindrucksvoll auf Platz 3 zurückgekämpft und stehen jetzt dort bei 9 Punkten. Und dann könnte man auch schon sagen, kommt fast schon das Mittelfeld. Naja, das Mittelfeld ist ein Wespennest. 6 Mannschaften haben 6 Punkte auf dem Konto, von Frankfurt auf Platz 6 bis Union Berlin auf Platz 10. Hier kann sich mit nur einem Sieg alles verschieben. Die Liga ist unglaublich eng beisammen. Und ja, ich wollte natürlich Köln nicht vergessen. Köln hat 7 Punkte und dann eben St. Pauli 7, Frankfurt hat 6, Freiburg 6, Stuttgart 6, Hoffenheim 6, Union 6, also Union Berlin und dann Leverkusen auf 11 mit 5 Punkten, Wolfsburg 5 Punkte, Mainz 4, Werder Bremen 4, Hamburg 4 und ja, hinten Augsburg, Gladbach und Heidenheim. Und Heidenheim, ich habe es ja schon erwähnt, 0 Punkte auf dem Konto. Man könnte sagen, im Keller brennt es lichterloh. Also Gladbach, wie gesagt, mit nur 2 Punkten auf dem vorletzten Platz. Das ist definitiv zu wenig. Und man könnte sagen, schauen wir doch mal, was da kommt. Aber das späte Unentschieden gegen Leverkusen hat für einen moralischen Erfolg gesorgt. Ja, und Heidenheim, wie gesagt, da bin ich gespannt, was da noch passiert. Ja, und wer war euer Held des Wochenendes? Die Auswahl ist wirklich riesig. Ja, die meisten dieser Erfolgsfans da draußen werden natürlich sagen, ja, ne, der Harry Kane, das wird der Spieler Nummer 1 erst. Ja, aber mit seinem Dreierpack in Sinsheim, ich gönn's ihm. Oder Unions Oliver Burke, mega. Auch Hattrick, Geschichte. Geschrieben. Jeder. Mein persönlicher Favorit ist aber Freiburgs Keeper Noah Atubolu. Einen Elfmeterrekord aufzustellen und seiner Mannschaft damit den Sieg zu sichern, ist eine ganz besondere Leistung. Und auch Kai Schusano von Mainz, der verdient eine Erwähnung für seine überragende Leistung in Augsburg, die er mit einem Tor und einer Vorlage in Unterzahl krönte. Also was für eine überragende Einzelleistung an diesem Wochenende. Ja, und obwohl das Transferfenster seit dem 1. September geschlossen ist, brodelt jetzt schon wieder die Gerüchteküche. Bei den Bayern wird intensiv über die Zukunft von Dayot Upamecano spekuliert, der den Verein laut Medienberichten verlassen möchte. Gleichzeitig laufen Gespräche über Vertragsverlängerungen mit Leistungsträgern wie Serge Gnabry, Konrad Leimer und dem, also um den Kern der Mannschaft eben zusammenzuhalten. Ja, das größte Thema abseits des Platzes bleibt aber die Trainerbank. Also Eugen Polanski holt mit Gladbach den wichtigen Punkt, sammelt Argumente für eine Festanstellung über das Interimsdasein hinaus. Ja, und bei Bayer Leverkusen sucht Kasper Juhlmann nach dem perfekten System und der richtigen Balance, was nach dem späten Gegentor gegen Gladbach noch etwas Zeit in Anspruch nehmen könnte. Oder soll ich dürfte sagen? Ja, und in Augsburg wird die Luft für Sandro Wagner nach der Heimpleite gegen Mainz echt recht dünner. Ja, schwierig. Und was erwartet uns jetzt nächste Woche? ich würde mal sagen, ein absoluter Kracher. Die Bayern eröffnen den Spieltag am Freitagabend zu Hause gegen Werder Bremen. Und ich würde jetzt mal sagen, ich tippe das Spiel so 6-1, 5-1. Vielleicht geht es aber auch 4-2 aus, man weiß es nicht. Am Samstag reist der BVB nach Mainz, ein Duell zweier Teams, die am Wochenende beeindruckende Sieger gefeiert haben. Mein Tipp hier wäre 2-1. Für wem? Sag ich nicht. Und außerdem empfängt Wolfsburg Leipzig. Und am Sonntag kommt es dann, also bei Leipzig-Wolfsburg würde ich 1-1 unentschieden tippen. Und am Sonntag kommt es dann zu besandten Aufsteigerduell zwischen Union Berlin und dem Hamburger SV. Da würde ich sagen, die alte Försterei schießt zurück und ja, Hamburg wird verlieren 2-1. Das würde ich sagen, ist mal so mein Tipp für das nächste Wochenende bzw. den fünften Spieltag. Ja, ich bin am Wochenende erst nicht da. Ich reise ein bisschen rum, komme dann erst am Dienstag zurück. Oder es ist Montagabend. Und ich werde sofort, wenn ich kann, natürlich den Podcast machen, damit ihr nicht ohne bleibt. Aber ich habe noch ein Schlusswort zu sagen. Und zwar ein Spieltag, der hatte alles. Rekorde, Dramen und die ersten klaren Konturen in der Tabelle. Das sage ich eigentlich jedes Mal. Aber die Bundesliga ist zurück im vollen Gange und zeigt sich von ihrer unterhaltsamsten Seite. Ich würde sagen, ja, das war's für heute von Pressing Geflüster. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir dann den fünften Spieltag unter die Lupe nehmen. Für euch am Mikro war der Frank. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao und drückt uns allen die Daumen.